Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Nicht bereit fürs eigene Start-up? Warum sich Frauen oft nicht trauen zu gründen? Das ist unser Thema heute Mittag. Und dazu begrüßt sie Bettina Köster. Frauen gründen anders, Frauen führen anders, Frauen brauchen mehr Vorbilder als Unternehmerinnen. So oder so ähnlich lauten viele Schlagzeilen, wenn man nach Unterstützungsmöglichkeiten für Gründerinnen im Internet schaut. Außerdem findet man Unternehmerinnen-Tage und Gründerseminare, die sich ausschließlich an Frauen richten. Aber warum brauchen Frauen scheinbar eine spezielle Förderung, wenn sie sich selbstständig machen wollen? Warum zweifeln sie oft an ihren Ideen und trauen sich nicht so recht damit, auf den Markt zu gehen? Und welche Chancen verbergen sich in der Corona-Krise, um das Arbeitsleben zu überdenken und vielleicht auf eigene Füße zu stellen? Diese Fragen wollen wir heute in Campus und Karriere diskutieren. Und Sie sind wie immer herzlich eingeladen, Ihre Meinung, Ihre Einschätzung oder Ihre Erfahrung mit einzubringen. Rufen Sie uns gerne an, jetzt unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 44 64 44 64. Noch einmal 00800 44 64 44 64. Oder Sie schreiben eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer, dann rufen wir Sie zurück. Hier im Kölner Studio begrüße ich Regina Rosenstock. Sie ist Leiterin der Unternehmensförderung bei der Industrie- und Handelskammer in Bonn. Und Christine Bartsch. Sie ist Ingenieurin für Verfahrenstechnik mit eigenem Unternehmen und ausgezeichnet mit dem Gründerpreis Nordrhein-Westfalen 2019. Von München aus dazugeschaltet sind Ruth Rietschle. Sie ist Beraterin bei der Servicestelle Guide in München. Und Daniela Becker, die gerade dabei ist, sich selbstständig zu machen als Grafikdesignerin. Fangen wir vielleicht einfach mal hier im Rheinland an. Frau Rosenstock von der IHK in Bonn. Sie haben einen Überblick, wenn es um Geschäftsgründungen geht in Nordrhein-Westfalen, genauso wie in Deutschland. Wie ist derzeit das Gründungsklima in Deutschland?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass in den vergangenen Jahren das Gründungsklima ja eher rückläufig war, dass man verzeichnen konnte, immer weniger machten sich selbstständig. In dem aktuellen Report der KfW, der jetzt 2020 veröffentlicht wurde, war es für 2019 erstmal ein Anstieg zu verzeichnen. Jetzt muss man das natürlich alles ein bisschen relativieren unter den aktuellen Corona-Ereignissen. Und da muss man dann schauen, wie sich das Gründungsgeschehen dort anpassen wird. Wird es weiterhin positiv laufen? Werden Gründungen variieren? Vielleicht mehr Gründung aus der Not kommt, das wird sich erst abzeichnen.
Und ist denn die Situation für Männer da anders als für Frauen? Also Sie haben gesagt, 2019 ist es ein bisschen angestiegen. Sind da auch dann mehr Frauen dabei?
Leider nicht. Also wir sind ja seit vielen Jahren dabei, auch das Gründungsgeschehen im Bereich der Frauen zu fördern und auch natürlich zu untersuchen, warum, wieso das so ist. Es ist zu verzeichnen, dass leider das Gründungsgeschehen in 2019 erhöht wurde durch die männlichen Gründungen, insbesondere im Bereich der Nebenerwerbsgründung. Die Frauen sind auf einer konstanten Quote gewesen, wobei es hat sich eine Verschiebung gegeben, dass doch mehr Frauen im Nebenerwerb gegründet haben. Wenn man das in Zahlen ausdrückt, tituliert der KfW Gründungsreport, dass ungefähr 36% der Gründungen in 2019 von Frauen vorgenommen worden sind.
Also doch, ich sag mal, ein bisschen Erfolg in der Teilselbstständigkeit. Jetzt haben Sie eben angedeutet, Sie haben sich schon angeguckt, woran liegt das eigentlich, dass Frauen sich da schwer tun? Was haben Sie denn da rausbekommen?
Naja, sicherlich sehr unterschiedliche Gründungen, also oder Gründe für die Gründung. Man kann festhalten, dass Frauen eher im Nebenerwerb gründen als im Haupterwerb, weil sie doch sehr häufig vielleicht manchmal ein bisschen ängstlicher sind und erstmal ihre Geschäftsidee im Nebenerwerb ausprobieren möchten. Dann ist natürlich der große Faktor auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das heißt, wir haben auch mal geguckt, wie wäre denn eine Intention von Frauen, die sich noch nicht gegründet haben, wann würden sie denn gründen? Und das ist eher in einem Alter zwischen 31 und 40. Und das ist so diese klassische Zeit, wo man Familie und Beruf miteinander vereinbaren möchte. Und das ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Das Dritte, was dazu kommt, sind sicherlich auch die Branchen. Also dass Frauen sicherlich eher so im Dienstleistungs- und freiberuflichen Sektor gründet. Schaut man sich den freiberuflichen Sektor isoliert an, dann tituliert das Institut für Mittelstandsforschung, dass da sogar fast 50-50 ist, ne? Das Gründungsverhalten. Da sind Frauen wesentlich höher unterwegs und besser unterwegs, so im Dienstleistungssektor Moment freiberufliche Tätigkeit beratend.
Jetzt hat sich ein Hörer bei uns vorab schon auf dem Anrufbeantworter gemeldet und der hat auch eine Vermutung, warum sich Frauen schwerer tun. Hören wir denn mal.
Christopher Demges, Dortmund. Ich bin ja selbst seit 20 Jahren Freiberufler. Ich denke, die Frauen sind einfach weniger gewöhnt, aus eigener Verantwortung etwas zu erschaffen. Das mag jetzt ein bisschen machistisch klingen, aber ich denke, Frauen sind da eher auf Sicherheit aus und auf Angestellten-Dasein. Also ich glaube, da fehlt so ein bisschen die Risikobereitschaft.
Die Risikobereitschaft fehlt, das ist die Meinung zumindest des Hörers. Die Servicestelle in Gaid in München, Frau Rietschle ist dort Beraterin. Ist das etwas, was Sie auch beobachtet haben, wenn Sie Frauen beraten, dass die Risikobereitschaft zu wenig ausgeprägt ist?
Ja, also aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, dass ich meine Frauen definitiv zu einer Risikobereitschaft hinbringen muss. Also Frauen kommen hier erstmal her, nicht alle natürlich, ja, aber schon viele mit vielen Ängsten. Schaffe ich das? Kann ich das? Bin ich überhaupt gut genug? Und das, wobei wir wirklich viele Akademikerinnen hier haben, die mit Top-Abschlüssen hierher kommen, die viele Zertifizierungen haben, also die eigentlich überqualifiziert sind, ja, und die dennoch ganz, ganz viele Zweifel haben. Und ich denke schon, dass diese Risikobereitschaft, die eben vom Hörer angesprochen wurde, da auch mit, jetzt aus meiner Erfahrung, da mit reinfließt. Und das ist eben unsere Aufgabe hier, mit den Frauen das durchzugehen, zu besprechen und das dann auch dementsprechend einfach abzuwägen.
Wie kann man denn richtig massive Zweifel aus dem Weg räumen?
Das ist natürlich total individuell. Auf der einen Seite ist es so, vielleicht kennen Sie das auch, ja, was wir hier machen. Wir beraten Frauen einmal in Einzelberatung, aber auch viel in Gruppen. Und alleine, was es für einen Effekt hat, wenn ich mich in einer Gruppe treffe mit gleichgesinnten Frauen, die in ähnlichen Situationen sind, ja, was eben auch schon angesprochen wurde. Vielleicht muss da die Familie, Kinder wollen erzogen werden. Dann ist vielleicht der Partner dabei, der das nicht so toll findet oder vielleicht der das sehr gut findet. Dann gibt es vielleicht noch Eltern, die gepflegt werden wollen. Das heißt, noch viele andere Themen rund um diese Selbstständigkeit, ja, die eigentlich ja das Leben auch beeinflussen. Und das Erste ist schon mal der Austausch darüber. Und das Zweite ist natürlich dann nochmal in Einzelberatung, dann da vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer hinzuschauen. Ja, was habe ich denn vielleicht mitbekommen? Wie haben denn meine Eltern eigentlich gelebt? Ja, komme ich aus einer Unternehmerfamilie und kenne ich das ganze Geschäft? Oder komme ich vielleicht aus einer anderen Konstellation und fühle mich da einfach noch total unsicher? Also das durchleuchten wir dann meistens sehr individuell.
Welche Frauen kommen zu Ihnen genau? Denn Sie beraten ja wirklich ausschließlich Frauen.
Genau, also es dürfen auch Männer kommen. Die sind dann allerdings in der Minderheit. Frauen sind bei uns zwischen 20 bis 60 Jahre alt. Der Durchschnitt ist, würde ich sagen, was auch eben die Frau Rosenberg gesagt hat, in dieser Spanne 31 bis 40 Jahre, um es nochmal zuzuspitzen, 40 Jahre alt, die wieder einsteigen, die vielleicht aus der Elternzeit kommen, die merken, im Angestelltenleben kann ich nicht das auf die Straße bringen, was ich aber eigentlich machen möchte. Also es tummelt sich ganz viel so rund um diese 40 Jahre. Und wir beraten vorwiegend, ja, Frauen, die sich freiberuflich machen wollen, die in Dienstleistungen gründen. Wir haben viele Teilzeitgründungen, was auch schon angesprochen wurde, aber auch eben Vollzeitgründungen.
Mhm. Frau Becker ist eine Ihrer Kundinnen sozusagen. Sie ist Existenzgründerin als Grafikdesignerin, noch so mittendrin im Prozess. Ich glaube, im Oktober, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wollen Sie dann an den Start gehen. Wie sind Sie denn auf Gaid gekommen, Frau Becker?
Also tatsächlich über Empfehlung. Und ich bin ja Grafikdesignerin, aber ich möchte mich auch noch, also wie man jetzt auch schon gehört hat, so ein bisschen im Dienst, also nicht Dienstleistung, sozialen Bereich als Eltern-Kind-Kursleiterin selbstständig machen. Und da, und das ist nämlich zum Beispiel ein Bereich, wo mir auffällt, dass die Frauen kennen sich überhaupt nicht aus mit Finanzen und der Wirtschaftlichkeit von dem selbstständigen Dasein, also zumindest einige. Und da bin ich aber mit ganz viel Glück auf eine liebe Kollegin gestoßen, die mich auf Guide hingewiesen hat. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es ja auch gar nicht selber so gut gefunden. Also es war wirklich eine Empfehlung, über die ich jetzt im Nachhinein sehr, sehr dankbar bin.
Was hat Ihnen am meisten geholfen?
Also ich muss sagen, dass mir am meisten hilft, also da sind einfach bei Guide sind viele Frauen, die so Spezialgebiete haben. Also sei es jetzt eben die Finanzen, Finanzplanung oder wie macht man den Businessplan oder jetzt auch die Frau Rietschle, die einfach diesen Design Thinking Background hat und so ein bisschen einem hilft, seine Vision und Mission zu erkennen und seine Potenziale und diese, ich sag jetzt mal, geballte Kompetenz da bei Guide, aber alles so auf Augenhöhe und alles so normale Frauen, die mir da ihr Wissen, die mich an ihrem Wissen teilhaben lassen, so das war das, was mir sehr geholfen hat. Also jetzt und bei mir im Speziell jetzt tatsächlich, mich hat dieses ganze wirtschaftliche, finanzielle einfach sehr interessiert. So, wie muss ich mich beim Finanzamt anmelden? Wie mache ich so einen irren Finanzplan für den Businessplan? Also das war, da bin ich so dankbar, dass ich da immer anrufen kann oder eine E-Mail schreiben kann und mir da geholfen wird, muss ich echt sagen.
Mhm. Wer für Sie, ich meine, es gibt ja auch Industrie- und Handelskammern, sage ich jetzt mal, in Bayern, in München. Mhm. Haben Sie da auch mal dran gedacht oder wie sind Sie jetzt gerade auf Guide gekommen durch die Empfehlung oder haben Sie dann gar nicht mehr nachgeschaut?
Ich habe dann gar nicht mehr nachgeguckt. Also das ist so, muss ich dazu sagen, die Empfehlung kam von einer Frau, der Alexandra Windler in München, die erfolgreich eine Praxis eröffnet hat. Und dann dachte ich mir, ja okay, also die hat ihre eigene Praxis eröffnet und die hat gestartet sozusagen diesen Prozess mit ich informiere mich, ich hole mir Wissen ein, hat sie bei Guide gestartet und hat gesagt, Dani, alles was die sagen stimmt und die haben mir total geholfen. Und dann dachte ich, okay, also die hat es schon geschafft, da gehe ich jetzt auch hin. Und dann habe ich mich gar nicht weiter umgeschaut und dann war ich da und dann hat sich das richtig gut angefühlt und eben Also auch vom Wissen her, was ich da vermittelt bekomme und deswegen habe ich gar nicht mehr weitergeguckt.
Frau Rosenstock lächelt mich hier an und ich frage mich, ist das ergänzend, was Sie leisten von der Industrie- und Handelskammer? Denn Sie beraten ja auch Frauen, also gerade was Businessplan und all sowas angeht. Oder sind Sie Konkurrenz?
Nein, überhaupt nicht. Also es muss ja auch ergänzend sein. Erstens könnten wir die Anzahl der Gründerinnen und Gründer ja gar nicht komplett beraten. Das ist ja auch nicht unsere Aufgabe. Wir machen immer so sogenannte Aufschlussberatungen, also dass wir Erstinformationen geben und sehr häufig zu solchen Organisationen auch tatsächlich hinrouten. Dazu kommt natürlich auch, es wird in Deutschland natürlich noch ein bisschen unterschieden, mache ich mich im Handwerk selbstständig oder als Freiberufler oder im Bereich Industrie, Produktion, Handel. Das heißt, es gibt unterschiedliche Organisationen über Handwerkskammer, Wirtschaftsförderung und IHK, die gemeinsam unterstützen in dem Bereich.
Christine Bartsch ist eine, die es geschafft hat sozusagen. Sie ist Ingenieurin für Verfahrenstechnik und arbeitet im und für den Umweltschutz. Destillationsanlagen für die Aufbereitung von Lösungsmitteln werden von ihr gebaut. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Sie haben das Unternehmen ihres Vaters sozusagen übernommen, aber dann auch nochmal selbst gegründet. Wie war das für Ihre Familie? War das selbstverständlich, dass Sie in die Fußstapfen Ihres Vaters treten, Frau Bartsch?
Oh ja, ich glaube, das war schon relativ klar, nachdem ich das erste Mal einen Kindergarten blau gemacht habe, um schrauben zu können. Also ja, wir sind ja, also die Firma meines Vaters, das war ja immer Familienthema. Also es gab ja kein Familienfest, wo man nicht über die neueste Entwicklung geredet hat oder ja, eben wie generell gerade die wirtschaftliche Situation ist. Und so hat mich das ja meine ganze Schulzeit, meine Studiumszeit lang begleitet. Und für mich war das halt ja tatsächlich die Erfüllung. Es hat mir super Spaß gemacht. Und ich habe ja dann nach dem Studium, habe ich zuerst in Vollzeit bei meinem Vater angefangen. Und habe aber ja dann, da war ich 30, sag ich jetzt mal, und da hatte ich ja aber im Prinzip schon 15 Jahre Berufserfahrung in dem Gebiet. Und entsprechend sprossen ja auch die Ideen, was man jetzt noch machen kann, welche Anlagen man bauen kann. Und so fing ich halt an zu entwickeln. Und es wurde halt immer mehr. Und dann kamen wir in den Konflikt, dass mein Vater ein Einzelunternehmer war. So, und wenn sie halt ein Einzelunternehmer sind, dann ist alles, was der Firma ist, ist auch privat und andersrum. Deswegen kamen wir so ein bisschen in die Verstrickung, okay, wenn ich jetzt hier immer weitermache und ich möchte dann quasi irgendwann tatsächlich einfach übernehmen, dann kommen wir in den Konflikt mit Anteilen. Was kriegen denn jetzt noch die Schwestern und was ist, ich sag mal, blöd ausgedrückt, was ist Erbmasse? Und ne, man kann ja dann nicht, ich hätte ja nicht einfach übernehmen können, dann wäre ich ja bevorteilt gewesen. Ja, dann haben wir halt die verschiedensten, haben wir ein Jahr lang eine Findungsphase gehabt. Wie können wir das machen? Wie können wir das deichseln, dass doch vielleicht der Name meines Vaters weitergetragen werden kann? Ne? Nicht nur, weil er sich schon einen großen Namen aufgebaut hatte, sondern eben auch aus der Tradition heraus. Und es war halt aber alles einfach nicht möglich. Deswegen kam dann 2014 die Konsequenz, dass ich gesagt habe, so, wir machen jetzt eine frische neue GmbH. Ich habe einen Teil der Technologie, durfte ich von meinem Vater übernehmen, aber tatsächlich den Hauptteil, ich sag mal jetzt 80% des Umsatzes, macht dann jetzt auch meine eigene Technologie, also die von mir entwickelten Anlagen aus.
Haben Sie denn für diese GmbH, haben Sie da so ein Gründerinnen-Seminar gemacht oder war das für Sie schon alles klar, so Businessplan und sowas? Also
ja, also es ist halt sehr schwierig. Ne? Ich bin, wenn man jetzt zum Beispiel ein Grafikdesign macht oder meinetwegen jetzt Kinderbetreuung oder sowas, das ist alles relativ linear. Da kann man einen guten Businessplan erstellen. Bei uns in dem Anlagenbau ist das immer so intervallmäßig. Mal hat man ganz viel Geld auf dem Konto und dann ist wieder spiegelt sich das Ganze das Gleiche auch wieder im Negativen, weil man halt extrem viel finanzieren muss für die Produktion von Anlagen und dann kriegt man sie irgendwann wieder bezahlt. Deswegen ist das mit so einem Businessplan und die Voraussage, wie wird sich was entwickeln, super schwierig gewesen und da habe ich leider halt keinen Ansprechpartner finden können. Also wir haben uns so ein bisschen selbst durchgeboxt. Meine Freundin ist Juristin, die hat dann halt so das Ganze für den Notar vorbereitet und die juristischen Sachen gemacht. Und letztendlich habe ich dann halt schon gedacht, ach, wird schon irgendwie hinhauen. Ich habe eine Schwester, die ist Steuerfachwirtin. Ich habe einen Cousin, der arbeitet beim TÜV. Und so, ich habe halt gedacht, im Zweifel kannst du, wenn du dann gegründet hast, kannst du dich auf die Ressourcen der Familie verlassen, dass das schon alles wird.
Und Sie sind risikofreudig?
Ja, auch ich weiß nicht, ob ich risikofreudig bin. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen kurzsichtig. Also, dass ich das Risiko gar nicht so im Blick habe. Also, ich mache halt die Sachen, die sich gut anfühlen und natürlich von denen ich auch denke, dass sie auf lange Frist funktionieren. Ne? Also, ich bin jetzt kein Spring ins Feld. Aber, also, ja, ich würde jetzt nichts, also, ich mache nichts, wo ich jetzt ein ernsthaftes Risiko sehe, sondern ich mache nur das, wo ich Potenzial sehe. Und dass man da halt vorher vielleicht etwas wagen muss, das kann sein.
Ja. Sie sind ja in so einer wirklich richtig dicken Männerdomäne, was Technik und Ingenieursein und sowas angeht. Mussten Sie sich da durchboxen oder wurden Sie direkt akzeptiert?
Ja, ich bin ja da drin aufgewachsen. Ne? Also ich habe es ja nie anders gekannt. Also ich bin mit 18 mit meinem Vater schon rausgefahren und war in den Werkstätten und Hallen und hatte ja direkt immer Kontakt auch so richtig mit den Arbeitern. Ne? Da war ich ja schon immer auf dem Prüfstand. Und da wurde mir direkt immer beigebracht, die Rohrzange richtig rumhalten, sonst nimmt dich keiner ernst. Und ich glaube, diese Ausstrahlung, die hat mir dann halt geholfen. Also das war schon eine ordentliche Schule, die ich durchlaufen musste. Weil früher habe ich natürlich so Sprüche bekommen von so Hänflingen, die in den Betrieben, die dann sagten, ach, ist das nicht schwer für eine Frau? Ich wiege doppelt so viel wie du. Also, weil er meint halt wirklich körperlich schwer. Ne?
Nun machen Sie ja auch Geschäfte so international.
Ja.
Also Sie haben beispielsweise Partnerschaften in China.
Ja.
Und jetzt ist die Corona-Krise dazwischen gekommen. Das heißt, da ist jetzt schon auch Risiko mit ins Spiel gekommen, also ins Unternehmensspiel, sage ich jetzt mal. Wie war das denn dort? Weil das sind ja häufig dann auch nochmal so ganz andere Strukturen in anderen Ländern. Wie wurden Sie denn da aufgenommen?
Also tatsächlich glaube ich, mehr oder minder, ich mag gerne Kulturen. Ich schaue mir gerne an, wie sich die Menschen verhalten. Und dann würde ich vielleicht tatsächlich eingestehen, dass ich immer eher die männliche Verhaltensweise adaptiere und für mich vereinnahme und halt einfach voraussetze, dass sie akzeptiert wird. Und das hat in China eigentlich auch ganz gut funktioniert. Das heißt, in China ist ja sehr viel mit Hierarchie, mit Respekt zeigen. Dann abends beim Geschäftsessen geht es tatsächlich auch darum, dass man sich ordentlich zuprostet und dabei die richtigen Gesten macht. Die habe ich angenommen und deswegen bin ich da so gesellschaftlich schnell akzeptiert worden. Und die haben aber auch wirklich alle gemerkt, dass ich doch technisch was zu sagen habe. Und auch da habe ich keine Gegenwehr gehabt. Das war alles super.
Also aber Sie müssen auch trinkfest sein, entnehme ich dem. Frau Rietschel, vielleicht noch mal nach München. Kommen zu Ihnen eigentlich Frauen, die genau wissen, was sie wollen? Oder muss man da auch erstmal noch mal gucken, was eigentlich das Richtige für sie ist?
Nee, wir haben natürlich auch ganz, ganz viele Frauen, die wissen, was sie wollen. Und die zum Beispiel ihre Dienstleistung jetzt in der Selbstständigkeit oder in der Selbstständigkeit auf den Markt bringen wollen und die schon aber Jahre vorher, 10, 20 Jahre in diesem Bereich gearbeitet haben. Ja, und dann ist der Sprung ins kalte Wasser natürlich auch nicht so groß, weil ich dann ja schon weiß, worauf ich mich einlasse. Also das haben wir definitiv auch. Aber wir bewegen uns natürlich in diesem Feld der Solopreneure und genau dieses Großunternehmenswachstum, was gerade die Frau Bartsch angesprochen hat, das geben wir dann auch vertrauensvoll in die Fachkompetenz der IHK.
Mhm. Ah, okay, da machen Sie schon so eine Unterscheidung. Das heißt, Frau Rosenstock, dann kommen zu Ihnen eher die Unternehmensgründerinnen, die einfach das Größere, das Breitere im Auge haben?
Ach, sowohl als auch. Also bei größeren Unternehmensgründungen spielen natürlich das Thema Finanzierung, Förderdarlehen, Fördermittel eine große Rolle. Von daher sind natürlich die Industrie- und Handelskammern da erster Ansprechpartner, weil es auch sehr häufig über uns beantragt wird oder Stellungnahmen von uns eingefordert werden. Mhm. Und deswegen halt die größeren sehr häufig bei uns.
Jetzt haben wir eben von Frau Bartsch gehört, man muss auch ein bisschen männliches Verhalten übernehmen. Als Beispiel eben das Anstoßen, also auch männliche Eigenschaften übernehmen. Ist das so? Muss man als Frau Mann werden, wenn man ein Unternehmen gut führen will?
Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Sichtweisen. Also es gibt sicherlich welche, gerade im Handwerk, gerade in der Industrie, in der Produktion, wo das sicherlich sehr häufig ist. Aber man merkt ja auch Trends in Vorstandsetagen, dass Frau nicht unbedingt den Hosenanzug immer tragen muss, sondern sich auch seines Frauseins bewusst sein darf und durchaus im Kostümchen oder Kleid auftauchen darf. Also ich glaube, das hängt sehr stark von der Branche ab, von dem, was man selber verkörpert, wo man sich auch selber wohlfühlt. Ich glaube, man muss aber die Klaviatur spielen können. Also man muss verstehen, warum manche Sachen sind, wie sie sind und intuitiv reagieren, was in der Situation, in der Branche, bei dem Gegenüber angebracht ist.
Ich habe mir auch eben noch aufgeschrieben, als Frau Bartsch sagte, das muss sich gut anfühlen. Sagen das Männer auch, wenn sie ein Geschäft gründen?
Nein. Also seltens, würde ich jetzt mal eher sagen. Also ich habe überlegt, auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch, Männer machen einfach sehr häufig. Ne? Sie machen, sie tun und manchmal kommen sie dann zu uns, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, so nach dem Motto, jetzt sagen Sie mal, wie kann ich das anders machen? Frauen sind eher sehr daran interessiert, sich sehr, sehr gut vorzubereiten, viel zu fragen, viel nochmal zu hinterfragen. Das hatte Frau Rietschel eben auch schon gesagt. Und ja, es muss sich sehr häufig gut anfühlen. Die Themen sind meistens Themen, die sind Herzensangelegenheiten, die sie verwirklichen wollen oder aus ihrem direkten Umfeld kommen, sei es Yoga, sei es Kinderschuhe verkaufen, wo sie sagen, da habe ich auch eine Kompetenz, da habe ich ein gutes Gefühl, was ich weitergeben kann.
Vielleicht mögen Sie ja von Ihrer Existenzgründung erzählen, von Ihren Erfahrungen oder vielleicht auch, dass Sie gerade noch zweifeln. Rufen Sie uns gerne an unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64 und Sie kommen hier direkt in die Sendung. Nicht bereit fürs eigene Start-up? Warum sich Frauen oft nicht trauen zu gründen? Das ist unser Thema heute Mittag hier in Campus und Karriere. Und wenn Sie Ihre Meinung dazu äußern wollen oder vielleicht auch selber Erfahrungen gemacht haben als Gründerin, dann rufen Sie gerne an unter 00800 44 64 44 64. Ja, jetzt haben wir über einige Widerstände gesprochen, die Frauen da teilweise überwinden müssen. Es gibt aber auch natürlich jetzt gerade in der Corona-Zeit die Möglichkeit für viele, sich auch nochmal so neu zu orientieren, gerade auch was die Digitalisierung angeht. Es gibt beispielsweise Unterstützungsmöglichkeiten auch im Netz. Sascha Feldmann ist einer, der bietet beispielsweise Podcasts an und Videokurse, um interessierten Programme beizubringen, also wie man beispielsweise virtuelle technische Assistenz machen kann und sich damit selbstständig machen kann. Das heißt beispielsweise Newsletter für Unternehmen verschicken oder den Instagram-Auftritt polieren. Und wir hören mal, wer sich bei ihm so gemeldet hat.
Für die Frauen, die gerne von zu Hause aus arbeiten möchten, steht eigentlich im Vordergrund, dass sie sich um ihre Kinder kümmern können. Und das ist auch wirklich der Hauptgrund, warum es sehr, sehr, sehr viele Frauen sind. Nehmen wir mal an, eine Frau wird gerade Mutter und sie kümmert sich um ihr Kind zu Hause, möchte aber auch wieder arbeiten, kann es aber irgendwie auch nicht, weil sie sich um das Kind kümmern muss. Und dann fragt man sich auch nach einer Zeit, hey, wie kann ich denn eigentlich mein Job und Kind unter einem Hut bringen? Denn wenn ich jetzt irgendwo ins Büro hinfahren muss, kann ich mein Kind vielleicht nicht in die Schule bringen, aber es muss in die Schule, vielleicht fährt von unserem Dorf kein Bus und wie funktioniert das alles? Und deswegen sind die meisten Frauen ein bisschen aktiv, schauen im Internet, was kann man alles machen, und dann stolpert man einfach über den Begriff virtuelle Assistenz oder auch das digitale Nomadentum.
Ja, es gibt viel zu bedenken für Frauen, besonders wenn sie auch eine Familie haben. 90% Frauen melden sich übrigens bei Sascha Feldmann, um da eben Unterstützung zu bekommen, sich teilselbstständig zu machen. Frau Rosenstock, bietet das Netz jetzt gerade auch nochmal besonders viele Nischen, die erschlossen werden können von Frauen?
Das würde ich bejahen. Es ist natürlich jetzt gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo auch Abstand gewahrt werden muss, das Thema Digitalisierung weit vorn. Nehmen Sie die Yoga-Lehrerin, die jetzt gerade nicht unterrichten kann, die dann auf Online-Yoga-Kurse umsteigt, weil sie sagt, ja, ich muss ja mein Geschäftskonzept jetzt irgendwie modifizieren. Aber was eben schon gesagt wurde, viele Konzepte funktionieren auch mit Familie und Beruf in der digitalisierten Form. Nehmen Sie die Frau, die handeln möchte, vielleicht jetzt keinen Laden eröffnet, sondern lieber den Webshop, weil sie da zeitenunabhängig die Produkte einstellen kann, den Versand vielleicht, wenn das Kind gerade schläft, erledigen kann. Die Digitalisierung bietet sehr häufig Chancen im Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Oder auch im Beratungssegment, dass man jetzt Online-Webinare machen kann und letztendlich Zeiten unabhängig, ob es jetzt die Zeit über die Welt hinaus ist, also unterschiedliche Zeitzonen, aber auch Betreuungszeit unabhängig diese Tätigkeiten durchführen kann.
Mhm. Frau Becker, Sie als Grafikdesignerin wollen Sie sich ja selbstständig machen, unter anderem also auch Kinderbetreuung, aber eben auch Grafikdesignerin. Wie haben Sie jetzt diese Zeit genutzt? Haben Sie die als besonders fruchtbar, die Corona-Zeit, die Krisenzeit erlebt?
Um ehrlich zu sein, ja. Das war natürlich anstrengend quasi. Also ich habe eine 3-jährige Tochter, die Krippe war zu, mein Mann war zu Hause. Also wir waren alle 3 zu Hause und wir haben dann halt relativ schnell gesagt, okay, pass auf, komm, wir teilen es uns halt. Und das hat auch gut funktioniert. Es gab dann immer, jeder hatte irgendwie 4-5 Stunden Arbeitszeit, während der andere dann Kinderzeit hatte. Und da ich mich ja noch in Gründung befinde, habe ich irgendwie ganz unbewusst die Zeit genutzt, um ja mich weiterzuentwickeln. Also ich habe dann eben auch so einen Testlauf gestartet und einen Eltern-Kind-Kurs online angeboten zum Beispiel. Ich habe mich wahnsinnig viel mit Instagram auseinandergesetzt, Instagram-Auftritt polieren. Ich habe gezeichnet zum Beispiel ganz viel, also meine illustratorischen Fähigkeiten ausgebaut. Ich habe einen Podcast gestartet, also ich bin quasi explodiert. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht warum, weil es war total anstrengend, aber allein dieses, wir sind alle zu Hause, wir sitzen in einem Boot, wir teilen uns alles. Unsere Kleine zum Beispiel, die fand es total dufte, den ganzen Tag mit Mama und Papa abzuhängen, hat sich auch irgendwie gut angefühlt. Also ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht so richtig beklagen über die Corona-Zeit.
Also war inspirierend der für Sie.
Anstrengend war.
Mhm. Vera Bühl aus Köln hat sich bei uns gemeldet. Hallo Frau Bühl.
Ja, hallo.
Was möchten Sie uns erzählen?
Ja, also ich bin selbstständige Musikpädagogin hier in Köln seit 20 Jahren, 2000 gegründet und habe der Sendung mit Aufmerksamkeit zugehört. Vorweg möchte ich einfach mal sagen, das Wichtigste ist als Frau vielleicht wirklich dieses einfach machen. Also was da als so eine männliche Eigenschaft angesprochen wurde, würde ich mal anderen Frauen als Hauptrat geben. Ich für meinen Fall habe es geschafft, ohne jegliche Unterstützung, alleinerziehende Mutter, nicht mal einen Partner, ohne IHK, ohne alles einfach. Einfach dieses, okay, wie muss ich das machen? mache meine Steuer selber, alles selber und es klappt seit 20 Jahren wunderbar. Aber ich habe so dieses, schon als Kind bin ich auf die Bäume geklettert und so weiter. Okay, ich habe hier ein Problem, was muss ich machen, um es zu lösen? Also es ist so ein bisschen dieser Ansatz.
Mhm.
Und was Kundenpflege betrifft, das ist das A und O, kann ich nur sagen. Ich mache sehr viele kleine Schülerkonzerte und Musiktheateraufführungen, die ich übrigens komplett selbst vorfinanziere, ohne jegliche Unterstützung von der Stadt Köln. Die sind dann gut besucht und klappt toll. Ich weiß nicht, das ist einfach dieser Mut. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Wenn ich ein Schülerkonzert mache, muss ich erstmal 600-700 Euro einfach riskieren, weil ich einen Raum mieten muss und so weiter. Weil das ja alles, wenn man das als selbstständige Person alles nicht ohne Geld bekommt. Dann kriegen die Schülereltern Einladungen, natürlich auch andere Leute Einladungen. Und ob die kommen, weiß man nicht. Das ist im Prinzip wie Veranstaltungstechnik. Man trägt das Risiko, klappt es oder nein. Jedes Mal geht einem das Herz ein bisschen auf Grund, wenn man denkt, oh wei. Ja, und ich trage dabei immer das Risiko und habe für mich als Strategie festgelegt, wenn die Hälfte wieder reinkommt, ist das gut, weil das ist eine sehr, sehr gute Werbung. Unter Werbung in Form von Internet, also ich habe kein Social Media, kein Instagram, kein Kram und Co., weil diese Dinge auch alle kosten. Und dann fahre ich halt zum Beispiel ein kleines Risiko von 300, die dann übrig bleiben, die ich selber tragen muss. Und dafür kann man noch nicht mal 1000 Flyer drucken lassen. Das ist so mein Konzept. Das heißt einfach Werbung für die Menschen, mit den Menschen, direkter Kontakt zu den Kunden und dann läuft es im Local Business.
Frau Bühl, haben Sie überhaupt keinen Businessplan erstellt? Weil wir haben darüber ja auch jetzt einige Zeit geredet. Ist das für Sie gar kein Thema gewesen? Sie haben wirklich einfach so drauf losgemacht?
Businessplan? Ja, richtig. Ich habe am Anfang noch gejobbt. Ich musste erstmal die Miete für mein Ladenlokal bezahlen und dann ist man natürlich, man hat natürlich eine Steuernummer, eine Nummer beim Finanzamt, logisch. Da muss man seine Steuererklärung machen, Einnahmen, Ausgaben und so weiter, logisch. Ja, und dann geht das. Man muss ja gar keinen Businessplan machen, auch bis heute nicht, um sich selbstständig zu machen. Allerdings unterscheidet das Finanzamt zwischen, ob es eine Dienstleistung ist oder ein anderes Gewerbe. Und es gibt ein bisschen anderes Steuerrecht im Bereich von Dienstleistung, weil im Bereich von Dienstleistung ist man von der Umsatzsteuerpflicht befreit, wenn man unter einer bestimmten Einkommensgrenze ist. Mhm. Man kann sich zur Umsatzsteuer veranlagen lassen, muss aber nicht. Mhm. Das gilt zum Beispiel auch für Nachhilfelehrer, für was eben erzählt wurde, die Mutter-Kind-Kurse und sowas. Alles, was mit Dienstleistung am Menschen zu tun hat, unterliegt einem anderen Steuerrecht.
Okay, Frau Bühl, danke. Brauchen wir jetzt, glaube ich, jetzt nicht so ins Detail zu gehen, aber ich entnehme Ihren Entschilderungen, dass Sie sich da einfach selbstkundig gemacht haben. Und für mich entsteht jetzt die Frage, Frau Rosenstock, gibt es eigentlich so einen Typ, Frau Bühl hat ja eben gesagt, ich bin früher auf die Bäume geklettert, gibt es einen Typ Unternehmerin und den anderen Typ, den Typus, der vielleicht noch so ein bisschen so einen Stups braucht?
Ich glaube schon. Also man hat es an Frau Bartsch gesehen und man hört es auch an der Frau Becker. Ich glaube einfach, wenn man sich selbstständig machen möchte oder auch selbstständig schon ist, dann braucht man ein Stück Mut. Man muss mal nach vorne preschen und auch mal was riskieren und sich natürlich auch den Wettbewerb stellen. Also auch das ist immer wieder eine Diskussion. Ich bin natürlich, wenn ich selbstständig bin, permanent in dem Wettbewerb mit anderen Mitbewerbern, mit meinem Kunden, mit letztendlich anderen Dienstleistern. Und diese sind so Eigenschaften, da trauen sich manche Frauen nicht. Also kann man schon sagen, es gibt so den Typus, der das richtig gut macht und auch meistens keine Hilfe braucht. Und dann gibt es den Typus, der ist eigentlich auf dem Weg dahin, das hat die Frau Rietschel vorhin auch so schön beschrieben, dem muss man erstmal ein bisschen Mut zusprechen und sagen, Mensch, du kannst das doch alles, jetzt mach doch und du brauchst gar keine Zweifel haben, du wirst das schon umsetzen. Und von daher, das sind die Frauen, denen durch solche Organisationen, durch Netzwerke, durch Gespräche mit Gleichgesinnten sicherlich dieser Mut zugesprochen werden kann, dass sie in diesen Prozess ein Stückchen weiterkommen. Also von daher durchaus zwei Charakteren.
Stichwort Netzwerke. Netzwerken Frauen eigentlich anders als Männer?
Ich glaube schon. Also wir haben ja jetzt seit über 20 Jahren das Beraterinnen-Netzwerk in der Region Bonn-Rhein-Sieg, die auch den Gründerinnentag uns zweimal im Jahr ausrichten. Und da merkt man schon, Frauen, die jetzt im Business sind, die netzwerken anders. Da geht es auch darum, tatsächlich etwas zu bewegen. Wenn Sie sich die anderen Netzwerke so anschauen, es gibt ja auch Service-Einheiten oder andere Organisationen, da hat man häufig so den Eindruck, das geht eher in Charity, mildtätige Ecken. Und anders als bei Männern hier in Köln, wir sind hier in Köln, gibt es den Kölschen Klüngel und man beim Netzwerken geht es auch sehr häufig ums Geschäft, dass es auch Abschlüsse betrieben werden oder Menschen empfohlen werden, ist das bei Frauen noch nicht so verbreitet und auch manchmal so ein bisschen mit Nasenrümpfen belegt, wenn Frau das macht. Ich glaube, da ist noch Potenzial nach oben, dass wir Frauen das, glaube ich, auf unsere eigene Art und Weise für uns so umsetzen.
Frau Röse-Meyer hat sich noch bei uns gemeldet. Sie ist schon seit 30 Jahren selbstständig. Grüße Sie, Frau Röse-Meyer.
Guten Tag, ich grüße Sie. Ja, ich bin seit 30 Jahren selbstständig und ich habe das natürlich jetzt hier mit ganz großem Interesse verfolgt, was die einzelnen Frauen gesagt haben. Und ich habe im Prinzip so eine ganz klassische Frauenkarriere durchlaufen. Ich habe mit 30 ungefähr war ich Augenoptikingenieurin und wollte dann arbeiten und hatte hier in Baden-Württemberg Probleme, meine beiden kleinen Töchter unterzukriegen. Das war also dann waren die üblichen Erlebnisse im Kindergarten. Möchten Sie jetzt Mutter sein oder möchten Sie arbeiten? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich eine Firma kannte in Berlin, bei der ich in meiner Studienzeit gearbeitet hatte. Das war eine Mediaagentur, die für Krankenhäuser gearbeitet hat, die also Stellenanzeigen gemacht hat für Krankenhäuser. Und dann habe ich das Angebot bekommen, etwas in Süddeutschland zu machen, habe das dann gemacht und bin wirklich vom Regen in die Traufe gekommen. Ich habe gedacht, wunderschön, das kannst du zu Hause machen, du kannst deine Kinder betreuen. Und das war ein, muss ich mal sagen, wirklich sehr, sehr langes Spießrutenlaufen, weil ich A, von diesem Business überhaupt keine Ahnung hatte, B, keinen einzigen Kunden hatte und C, irgendwie die Leute davon überzeugen musste, dass ich das kann. Und ich hatte natürlich eine mächtige, mächtige Konkurrenz. Und ich weiß, ehrlich gesagt, wenn ich zurückblicke, weiß ich nicht, wie ich das geschafft habe. Ich weiß auch nicht, wo ich den Mut hergenommen habe. Ich habe aber irgendwie einfach weitergemacht. Und was ich Frauen auf jeden Fall empfehlen kann, also erstmal ist es natürlich gut, wenn man so dieses Geschäftsfrauengehen in sich drin hat. Ich habe als kleines Mädchen schon gern Blumensträuße und Schmuck verkauft. Und wenn man eben auch einen einigermaßen angstfreien, furchtlosen Charakter hat. Und das hätte natürlich alles auch in die Hose gehen können. Aber ich habe dann einfach weitergemacht, wurde dann langsamer vielleicht als jetzt Gründer, die ein riesiges Venture-Kapital haben. Auch nur sehr langsam bin ich gewachsen mit meinem Unternehmen. Und das ist jetzt heute sehr, sehr stabil, auch kein riesiges Unternehmen. Ich habe 15 Mitarbeiter und einige Freelancer, aber wir sind eben sehr, sehr gut jetzt eben auch in der ganzen Gesundheitsszene eingeführt, sage ich mal. Mhm. Aber das war, fragen Sie bitte.
Und Sie würden tatsächlich Frauen raten, die jetzt vielleicht dann auch mal durch solche Täler gehen müssen, dran zu bleiben?
Auf jeden Fall. Also die Täler sind vielfältig. Das ist einmal das Finanzamt, das die Hand aufhält. Natürlich ganz am Anfang, egal wie viel Umsatz man jetzt schon gemacht hat oder nicht, dann ist erstmal die Liquidität weg. Dann sind es die Banken. Ja, man muss ja, natürlich jede Unternehmensform hat andere Sicherheiten, aber letzten Endes wirkt man im Prinzip mit seinem eigenen Kapital für alles, was man macht. Und man wird dann eben auch entsprechend schlecht behandelt, wenn die Banken sehen, das läuft jetzt gerade nicht so gut bei der. Also man muss wirklich, wirklich durchgehen. Die Konkurrenz baggert einem die Kunden weg. Man wird ab und zu vielleicht auch mal schlecht gemacht vor Kunden. Also man muss sehr, sehr an sein Geschäft glauben, starke Nerven haben und wirklich auch mal bereit sein, durch solche Täler zu gehen.
Dankeschön, dass Sie sich gemeldet haben, Frau Röse-Meyer. Frau Rosenstock, Konkurrenz, ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort. Was wir jetzt eben gehört haben, ist sich dieser Konkurrenz aussetzen. Sind wir Frauen das gewöhnt? Also sind alle so, wie wir das gerade von Frau Röse-Meyer gehört haben, dass sie da tatsächlich am Ball geblieben ist, sich dem gestellt hat? Ne? Wie ist das bei uns Frauen? Können wir das alle so gut?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich überlege gerade, wie ich das politisch gut formuliere. Ja, es ist leider nicht immer so. Also wir haben ja nicht nur Gründerinnen-Tage, sondern auch Unternehmerinnen-Tage. Und da ist das natürlich immer eine Diskussion, sich dem Wettbewerb stellen. Und wenn man jetzt mal historisch zurückblickt und überlegt, in der Schulzeit, wenn man als Frauen, die Frauen machen immer bessere Schulabschlüsse im Studium, ist es meistens auch noch so, dass sie sehr deutlich dominieren in ihren Fähigkeiten und irgendwann knickt das, dass Frauen es scheuen, in den Wettbewerb zu treten und zu sagen, ich stelle mich und ich konkurriere regelrecht auch mit männlichen Bewerbern. Das sehen wir im Angestelltenverhältnis, wenn es um Führungspositionen geht. Das ist aber zu adaptieren auch in dem Bereich der Selbstständigkeit, wo das ja fast tagtäglich so ist. Ob es die Mitarbeiter sind, wenn ich jetzt ein Unternehmen zum Beispiel als Frau übernehme, wo ich in eine männliche Domäne komme, da muss ich mich auch erstmal behaupten, muss ich in den Wettbewerb treten. Die Frau Bartsch hat eben so schön gesagt, ich muss fachlich besser brillieren, damit ich auch anerkannt werde in meiner Art und Weise. Und ich glaube, das kann Frau nicht immer. Also das müssen viele Frauen lernen und aus diesem alten Rollenverständnis, was vielleicht noch in vielen Köpfen existiert, einen Schritt nach vorne gehen und sagen, ich stelle mich dem Wettbewerb und ich kann das genauso gut. Ich kann auch in Konkurrenz gehen.
Frau Rietschle von der Beratungsstelle in München, wie unterstützen Sie da die Frauen, dass sie tatsächlich auch offensiver in Konkurrenz gehen können?
Ja, wir machen das ganz simpel, hands-on, mit Trainings, ja, also mit Präsentationstraining. Sich einfach mal hinstellen und sich zu trauen vor einer Gruppe oder in Netzwerktreffen, wo ich die Möglichkeit habe, mich einfach mal hinzustellen und eine Stunde lang über meine Idee und mein Vorhaben zu reden. Ja, und dann einfach mal gucken, was passiert. Also wir sagen, krempelt die Ärmel hoch und springt rein. Es ist ein ganz, ganz sicherer Rahmen hier. Aber tobt euch hier erstmal aus. Und wenn es hier gut klappt, dann könnt ihr das genauso gut draußen machen. Das ist nichts anderes. Und das ist schon, glaube ich, eine große Unterstützung.
Jetzt haben wir aber eben gehört von der Frau Rösemeier, dass das schon auch, dass sie ganz schön angegangen wurde und dass die Realität dann auch schon sehr heftig sein kann. Können die Frauen dann nochmal bei Ihnen sich zurückmelden und da nochmal bei Ihnen nochmal Beratung oder Rückenstärkung bekommen?
Ja, ja, klar. Unsere Frauen können sich, also in der Regel sind die Frauen, die begleiten wir über ein Jahr. Wenn wir dann aber merken, irgendwas funktioniert nicht so, wie vielleicht geplant war. Und ich meine, in einer Selbstständigkeit, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, ja, lassen sich ja nicht alle Eventualitäten planen. Ja, die können immer zu uns zurückkommen und nochmal telefonieren oder dass man nochmal herkommt und wir 2 Stunden über bestimmte Themen reden. Das ist überhaupt gar kein Thema. Und das ist auch, glaube ich, das, was uns ausmacht, weil wir uns einfach dafür die Zeit nehmen können.
Die Banken machen da teilweise natürlich auch Druck. Frau Bartsch, vielleicht nochmal an Sie die Frage. Wurden Sie bei Banken, wenn es um Gelder ging, die Sie leihen wollten, genauso ernst genommen?
Nein, bei meinem ersten Versuch, Geld zu beschaffen, also ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass wir halt sehr viel Geld investieren müssen, erstmal in die Vorbereitung von Anlagen, bevor wir sie verkaufen können. Das heißt, wir brauchen halt immer wieder ziemlich viel Kapital. Und gerade in der Anfangszeit, als ich dann eben bauen wollte und das eben nicht alles nur aus dem Umlaufvermögen zu finanzieren war, bin ich erstmal vertrauensvoll an die Bank herangetreten, bei der auch mein Vater schon 40 Jahre lang war, wo ich dachte, gut, die wissen ja, wir sind Ehrenleute, wir haben immer alles zurückgezahlt, da sollte ja eine Basis sein für Vertrauen. Und ich glaube, es ging um 10.000 Euro. Und dieses arrogante Lächeln von dem Bankmenschen, da habe ich auch nur gedacht, so, weißt du was, ich will dein Geld überhaupt nicht. Ne? Also das war echt schon frustrierend. Und das war tatsächlich für mich so kurz der Moment, wo ich mir gedacht habe, warum tue ich mir das eigentlich alles an? Ich könnte doch auch einfach irgendwo mich anstellen lassen und hätte solche Sorgen nicht. Und also das war so kurz der Moment, wo ich dachte, machst du weiter oder hörst du auf?
Was hat sie dranbleiben lassen?
Ich weiß gar nicht, wie das dazu kam, aber ich habe, seitdem ich 16 war, halt bei einer anderen Bank auch mein Mein-Girokonto gehabt und irgendwie, ich weiß nicht mehr warum, bin ich halt dann auf die nochmal drauf zugegangen, weil da habe ich eigentlich mit nichts gerechnet. Und da war dann tatsächlich gerade jemand in der Verantwortung, der so ungefähr mein Alter hatte, und dem habe ich eben erzählt, was ich mache und wie das alles aufgebaut ist und in welchen Bereichen wir alles sind und was das für die Umwelt bedeutet. Und der hat es dann direkt Feuer gefangen, hat gesagt, das ist cool, das wollen wir unterstützen.
Okay.
Und dann waren auf einmal die Tore geöffnet und seitdem steht die Bank mir echt bei und das ist echt super.
Jetzt hat sich noch eine Hörerin vom Bodensee gemeldet. Ich weiß jetzt ihren Namen nicht, wahrscheinlich will sie anonym bleiben. Sie würden sich gerne selbstständig machen?
Ja, guten Tag zusammen. Ich leider weiß ich gar nicht, wer in der Sendung ist. Also ich habe jetzt erst später, also ich bin jetzt zufällig in dem Moment nach Hause gekommen, wo es schon mittendrin war. Ne? Deshalb... Ja, nur so, also ich habe jetzt nicht viel mitbekommen, aber ich hatte mir überlegt, mich trotzdem zu melden, weil ich seit mindestens 5 Jahren mich gerne selbstständig machen würde. Ich bin Sozialarbeiterin, habe aufgehört, meinen Beruf auszuüben aus persönlichen Gründen und habe verschiedene Jobs ausprobiert und habe immer im Kopf, ich würde unheimlich gerne selbstständig arbeiten, weil ich durch meinen Beruf auch gewöhnt bin, selbstständig zu arbeiten. Ne?
Und haben Sie eine Idee, womit Sie sich selbstständig machen möchten?
Ja, ich habe eine Idee. Also ich habe einige Jahre auf Marktständen gearbeitet, was ich unheimlich gerne mache. Und auch, was auch unheimlich gut zu mir passt, was ich, das ist wie für mich gemacht sozusagen. Und dann hat mich der Gedanke nicht mehr losgelassen, das zu machen. Ich bin aber alleine und habe auch in meiner Umgebung keinen, der irgendwie mit Unternehmen was zu tun hat oder in irgendeiner Weise mal irgendwas Mutiges sagt, wenn ich diese Gedanken äußere. Und ich komme auch selber nicht aus einem Haushalt, wo Unternehmertum irgendwo ist in einer Verwandtschaft oder so und alle sparen immer, ne, und gehen auf Sicherheit und wir haben keine Schulden. Das finde ich ziemlich belastend so, ne? Also bei dem Gedanken, man macht jetzt, will sich selbstständig machen, ist ja fast selbstverständlich, dass man Schulden machen muss, ne?
Und das heißt, Sie würden sich da einfach mehr Rückendeckung wünschen. Da fragen wir doch jetzt einfach mal Frau Rietschler.
Ja, und auch Fragen beantworten. Wobei ich muss jetzt sagen, ich habe mich jetzt gemeldet, weil ich gemerkt habe, da ist jetzt gerade nicht viel los. Da rufe ich jetzt einfach mal an. Ich hatte das schon ad acta gelegt, ne? Aber ich habe es immer im Kopf. Ich habe es immer im Kopf drin, aber ich hatte es so von der Sache her, habe ich gedacht, komm, vergiss es, du wolltest es jetzt seit Jahren, es geht halt nicht. Ne? Mhm. Ich habe mich auch schon beraten lassen bei der IHK, aber ich hänge so in dieser, was jetzt viel beschrieben worden ist, ne? So in den Viertelstunden, die ich mitgekriegt habe. Ne?
Wollen wir trotzdem mal Frau Rietschler fragen, ob sie einen Tipp für Sie hat von der Beratungsstelle Guide in München?
Ja, also ich glaube, die erste Frage wäre nochmal ganz konkret zu überlegen, ja, womit Sie sich dann eigentlich selbstständig wollen und was so Ihre Mission ist in dieser Welt. Ja, also was ist Ihr Beitrag in der Welt, die Sie gestalten und die Sie kreieren können? Und das nochmal wirklich sich entweder niederzuschreiben oder in einer bildlichen Form nochmal einfach vor sich zu haben.
Das weiß ich.
Und dann nochmal Klarheit reinzubekommen, ja. Und das ist ja erstmal die erste Entscheidungsfindung, ja, um dann weiter zu gucken, wie könnte dann der weitere Prozess aussehen. Lassen Sie sich nicht von den Gedanken wie, was kostet denn dann meine Versicherung und wie soll ich das Ganze denn stemmen? Also von diesen ganzen inneren Kritikern, die man in dieser Phase ja eh schon sehr stark in sich hat, nicht davon runterziehen. Ja, schicken Sie die erstmal beiseite und überlegen Sie dann, womit mache ich das? Was ist ganz konkret meine Idee? Wie sieht die aus? Wen möchte ich ansprechen? Was ist mein Beitrag dafür?
Das habe ich mir
alles schon überlegt. Warum mache ich denn das?
Ja, das war ziemlich genau. Also ich hab Land, ich habe bestimmte Früchte, die ich anbaue und will jetzt noch was dazu machen. Durch die Wetterveränderung muss man ziemlich viel sich Gedanken machen, was man tut. Ne? Und da gibt es auch Möglichkeiten, dann sich zu informieren. Das habe ich aber eben nicht weiter verfolgt, aber ich finde die Idee total gut, also dass man dann Sachen anbaut, die hier nicht üblich sind, noch nicht und sich da ein bisschen reinhängt, ne? Was kann man denn machen? Und ich habe auch schon einiges, ne? Und könnte saisonal Sachen verkaufen und dass ich dazu eine Ware kaufe, die ich zusätzlich zuverkaufe, ne? Also dass ich was einkaufe und zusätzlich dann mitverkaufe. Damit ich, weil ich die ganze Gartenarbeit nicht schaffen kann. Ne? Hm.
Wir können jetzt natürlich nicht auf die ganzen Einzelheiten.
Nee, ich wollte sagen, ich habe mir was überlegt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur so den Gedanken habe, sondern ich habe mir das ganz konkret alles vorgestellt. Also ich habe genau im Kopf, wie ich das machen will.
Aber es fehlt Ihnen die Rückendeckung im sozialen Umfeld.
Ja, genau, die Fragen. Wissen Sie, da entstehen dann lauter Fragen, dass man denkt, ja, ich habe so kreative Ideen, dann gehe ich auf den Markt und dann sagt der Nachbar, der viel Geld hat, sagt, ach toll, das machen wir jetzt auch und verkaufen es einfach billig. Und lauter so Dinge, die bremsen mich immer total aus, wo ich denke so, ich bräuchte eine Beratung und jemand, Oder vielleicht ist es auch so risikoreich, dass es keinen Sinn hat, aber einfach so jemand an der Seite, der weiß, wo es lang geht. Und das mit der IHK ist ja eben auch, habe ich noch mitgekriegt, erwähnt worden, dass es eben nicht dann so eine begleitende Beratung ist. Das habe ich auch gemerkt und habe gedacht, ja, das war jetzt unheimlich nett, aber den würde ich jetzt gern mal eine Weile als Berater haben. Ne?
Ja, vielleicht setzen Sie sich einfach mal mit der Servicestelle Guide in Verbindung. Vielleicht ist da ja auch in der digitalen Zeit jetzt auch noch was anderes möglich. Vielen Dank, dass Sie sich auch mit Ihren Bedenken bei uns gemeldet haben. Ich würde das gerne noch mal aufgreifen. Dieses soziale Umfeld, die Bedenkenträger, Frau Rosenstock, die nicken, das muss verbreitet sein, oder?
Ja, das ist, da muss man wirklich sagen, egal ob Mann oder Frau sich gründet, es ist eben halt nicht so in der Gesellschaft adaptiert, dass man sich gerne selbstständig macht. Das ist immer mit Risiko behaftet. In den Schulen wird das nicht vermittelt. Von daher ist es natürlich so, dass sehr häufig Leute sagen, wenn man sich selbstständig macht, ach, lass das lieber. Es fehlen dort Vorbilder. Und insbesondere bei den Frauen fehlen natürlich die weiblichen Vorbilder, Unternehmerinnen, die es geschafft haben. Deswegen freut es mich natürlich heute, das auch zu hören, dass Frau Becker sich selbstständig macht oder auch Frau Bartsch, die ja da sehr frohen Mutes auch durch das die Corona-Zeit gehen will. Ich glaube, so muss das sein, dass es mehr Vorbilder gibt, mehr dieses Gespräch oder der Gesprächsstoff in Schulen stattfindet.
Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Wir suchen mehr Vorbilder, Frauengründerinnen. Ruth Rietschle war bei uns heute Mittag Beraterin bei der Servicestelle Guide in München. Daniela Becker, Existenzgründerin. Regina Rosenstock, Leiterin der Unternehmensförderung bei der IHK in Bonn. Und Christine Bartsch, sie ist auch Gründerin und Ingenieurin für Verfahrenstechnik. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Bettina Köster.